Manchmal frage ich mich, worauf kommt es an im Leben? Und je älter ich werden darf, da frage ich mich, worauf kommt es am Ende an? Zu dieser Frage hat mich ein Text aus dem Buch Anhaltspunkte von Christoph Morgner, der viele Jahre Präses des evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbandes war, beschäftigt, inspiriert. Und ich habe das ziemlich intensiv gelesen und habe gedacht, darüber möchte ich gerne mal mit euch sprechen und nachdenken. Die meisten von euch sind sicher schon mal umgezogen, vielleicht sogar einige Male. So ein Umzug bringt zahlreiche Überlegungen, Planungen, Absprachen, manchmal auch Aufregung und Ärger und eine Menge Arbeit mit sich. Viele Kisten müssen gepackt, Staubflocken beseitigt und körperliche und innere Kräfte mobilisiert werden. Als wir Ende August vor 2 Jahren aus unserem Haus ausgezogen sind, haben wir unsere neue Adresse mit Spannung erwartet. Wir haben diesen Schritt und den neuen Ort gut vorbereitet und fühlen uns richtig wohl in der Karlatstraße in Gütersloh. Es kommt der Tag, an dem wir unsere Adresse gar nicht mehr ändern müssen. Dann haben wir die sogenannte letzte Ruhestätte oder die letzte Wohnstadt erreicht, wie schon viele vor uns. Erde zur Erde, Asche zur Asche, Staub zum Staube. Wenn das über mir gesagt wird, muss unser Bulli nicht mehr fahren, um Möbel zu transportieren. Auch den letzten Ort, an dem man ankommen möchte, kann man sich aussuchen, muss das aber nicht. Ich habe euch jetzt 3 Bilder mitgebracht. Reinhard und ich haben vor 3 Jahren das Angebot der evangelischen Friedhofsverwaltung genutzt, einen Baum der Hoffnung zu pflanzen, eine Bank zu platzieren und im Zuge dessen auch einen Platz am Ort der Hoffnung zu reservieren. Dieser Platz sieht so aus, wenn die Sonne drauf scheint. Jetzt kommt noch die Bank. Genau. Und dann kommt der Amberbaum, den wir gepflanzt haben und den wir so ein bisschen weiter hinten sehen können, wenn man ganz genau guckt. Das heißt, wenn Reinhard und ich heute auf der Bank sitzen, können wir auf den reservierten Platz gucken und sehen, wie der Amberbaum sich schon prächtig entwickelt hat. Aber so ruhig wir dann da liegen mögen, jetzt geht's erst richtig los. So sagt es zumindest der Predigttext, den ich uns für heute mitgebracht habe und der die Überschrift trägt: Vom Weltgericht oder nach der Übersetzung der Basisbibel, wonach der Menschensohn die Menschen beurteilt. Unser Leben ist mit dem Grab also nicht abgeschlossen. Eines Tages wird Gericht gehalten. Es wird ein Schlussstrich gezogen und Jesus malt uns dazu ein gigantisches Bild. Da ist jeder Mensch drauf, auch mein und dein Gesicht kann man erkennen. Alle sind wir vor Jesus versammelt. Alle Völker sogar, lese ich. Und dann wird Jesus aktiv. Dabei gibt es Gerettete und Verlorene. Himmel und Hölle, Erfreute und Entsetzte. Ich finde dies auf der einen Seite echt unbehaglich. Und das löst kein gutes Empfinden in mir aus. Am Ende wartet also ein Urteilsspruch. Das letzte Wort spricht Jesus, der Menschensohn. An ihm kommt keiner vorbei. Und wenn Jesus hier von sich als dem Menschensohn spricht, drückt das nicht seine Niedrigkeit aus, sondern seine Hoheit. Ich zitiere aus der Basisbibel: Menschensohn ist eine Bezeichnung, die zum Ausdruck bringt, dass Menschen Geschöpfe Gottes sind. Im Neuen Testament ist dies ein Titel für Jesus, der von Gott zum Herrscher und Retter der Welt bestimmt wurde. Jesus ist die Schlüsselfigur zwischen Himmel und Erde. Jetzt schon und erst recht am Ende der Weltzeit, denn Jesus kommt eines Tages wieder. Das glauben wir. Und dann wird es ein Staunen geben. Und jetzt hören wir erst einmal den genauen Text, um den es geht. Und ich freue mich, Olaf, dass du diesen vorlesen wirst.
Matthäus 25, die Verse 31 bis 46. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist vom Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremder gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben.
Eben habe ich gesagt, dass ich diese Sätze einerseits unbehaglich finde, nicht angenehm. Aber andererseits ist es doch auch irgendwie tröstlich. Das bedeutet doch, dass das Unrecht auf dieser Erde nicht sang- und klanglos versickert. Es wird nicht vergessen. Viele haben Schlimmes hinter sich und leider noch vor sich. Was wurde und wird ihnen alles angetan? Immer wieder wird in Zeitungen und im Fernsehen über unsagbar unmenschliche, katastrophale Situationen berichtet, bei uns im Land oder in der weiten Welt. Wir nehmen das Leid der Menschen in Israel wahr, die sich noch immer sorgen um ihre Angehörigen, die verschleppt und gefangen gehalten wurden. Wir leiden mit unserem Freund Mohammed und seiner Frau Muna, die ihre gesamten Angehörigen in Gaza haben und die fürchterliche Bilder und Nachrichten geschickt bekommen, wenn die Technik funktioniert. Wir leiden auch mit unserem Schwiegersohn Samer, dessen gesamte Ursprungsfamilie im Westjordanland lebt und die nicht weiß, wie lange sie noch in ihrem Haus und ihrem eigenen Grund und Boden leben können. Die Verursacher des Leides und die Täter mögen sich stark fühlen und sicher. Über manches mag auch Gras wachsen, aber Gott vergisst nicht. Und immer wieder zwischendurch frage ich mich, wie und was kann ich beten für die, die Böses im Herzen haben? Bei meiner Bibellesezeit habe ich am 21. Juni in Psalm 48, Vers 4 ein Gebet mit 4 Ausrufungszeichen entdeckt. Und ich habe mir angewöhnt, wenn ich mir was aufschreiben möchte, was ich in der Bibel entdecke, dann schreibe ich das in meinen derzeitigen Terminkalender. Und immer wenn ich dann die Sätze suche, habe ich sie griffbereit. Gelesen habe ich: Gib ihnen, was sie verdienen. Bestrafe sie für ihre bösen Taten. Zieh sie so zur Verantwortung für das, was sie mit eigenen Händen getan haben. Und lass ihr Tun auf sie zurückfallen. Das sind Worte von David, die er in höchster Not gebetet hat. Und im Gebet für den König, den Wochenpsalm der vergangenen Woche, betet David in Psalm 21: Erhebe dich, Herr, zeige deine Macht. Dann wollen wir singen und deine Stärke preisen. Diese Worte von David möchte ich mir gerne ausleihen für meine Gebete. Das Unrecht wird nicht vergessen. Gott hat ein besseres Gedächtnis als wir. Er wird die endgültige Gerechtigkeit hinbekommen, die uns so schwer fällt. Ich selbst hatte in einer Angelegenheit vor einigen Jahren die Situation, dass ich in einer Verhandlung beim Amtsgericht Gütersloh eine Aussage leisten musste. Und ich war auch schon des Öfteren als Begleitung bei Verhandlungen zu Asylstreitigkeiten im Verwaltungsgericht Minden dabei. Aber bei dem Gericht, von dem wir heute lesen und hören, handelt es sich um ein Gericht der besonderen Art. Da gibt es weder Staatsanwalt noch Verteidiger. Keine Sachverständigen werden hinzugezogen. Es werden nicht einmal Pro und Contra, Schuld und Unschuld gegeneinander aufgewogen. Es gibt lediglich einen Richter. Und dessen Urteil steht bereits fest. Die Würfel sind also längst gefallen. Nun wird lediglich mitgeteilt und festgehalten, was Sache ist. Ein merkwürdiges Gericht. Dass es stattfindet, steht zweifelsfrei fest. Überall stößt uns die Bibel darauf. Gott wird Gericht halten über mich und über dich, über jeden Menschen, über die gesamte Welt, über alle Völker. Im Glaubensbekenntnis werden wir jedes Mal daran erinnert, wenn wir dies sprechen. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Meine Frage ist: Rechne ich eigentlich wirklich damit? Habe ich mich darauf eingestellt? Oder bin ich doch eher geneigt, diese Tatsache auf die leichte Schulter zu nehmen? Reden wir nicht von einem Gott der Liebe? Ja, doch genau deshalb findet das Gericht statt. Wir sind Gottes wertvolle Geschöpfe. Seine Ebenbilder. Er hat uns mit Gaben aller Art beschenkt. Gott nimmt uns ernst. Und weil er uns liebt und als seine Partner für voll nimmt, fragt er mich und dich, am jüngsten Tag nach unserem Leben. Gaben verpflichten. Gott traut uns was zu. Wir werden deshalb gefragt, wie wir mit unserem kostbaren Leben umgegangen sind. Deshalb widerspricht diese Situation nicht der Liebe Gottes, sondern gehört direkt dazu. Und es gehört auch zur Liebe, dass sie uns vorher darauf hinweist. Liebe redet Klartext, denn es ist nötig, den Realitäten ins Auge zu sehen. Man muss wissen, woran man ist und was auf einen zukommt. Dann kann man sich auch darauf einstellen. Weil Jesus uns liebt, weist er uns darauf hin. Damit macht er uns das Leben hier und heute wichtig. Denn die letzte Entscheidung über uns fällt auf der Wegstrecke zwischen Geburt und Tod. Heute hier in diesem Gottesdienst und hoffentlich auch noch nächste Woche lassen wir die Fragen zu: Wie lege ich mein Leben an? Was ist mir wertvoll? Was ist mein Maßstab? Jesus macht uns das heute klar. Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Da frage ich mich, wer ist wohl damit gemeint? Also bestimmt die Schwestern auch und Mitchristen in bedrängter Lage. Aber wir vertun uns nicht, wenn wir diesen Gedanken generell ausweiten auf Menschen in Not, deren Weg wir kreuzen, beziehungsweise die unseren Weg kreuzen. Was ihr getan habt, daran bleibe ich hängen. Jesus geht es also gar nicht um das, was wir gewollt haben, was uns vor Augen geschwebt hat, was wir alles vorhatten und wie unsere Ideale ausgesehen haben. Er fragt nach den kleinen, praktischen Dingen, wirklich oft winzig klein. Aber was ist das schon? Einen Krankenbesuch machen, ein Essen kochen und verschenken, ein Kleidungsstück hergeben, jemandem zuhören, begleiten, Rat suchen und gemeinsam überlegen, wie es weitergehen kann. Das sind ja wirklich Dinge, die gut möglich sind und die nach allgemeiner Einschätzung nicht das Dringlichste sind, was die Welt braucht. Warum legt Jesus dann so viel Wert darauf? Weil es für ihn getan worden ist. Ich zitiere nochmal: Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Jesus hat für mein und dein Leben die Idee, dass wir ihn lieben, ihn ehren und für ihn und mit ihm in Verbindung leben. Jesus will die Liebe, die wir für ihn empfinden und die Aufmerksamkeit, die sich daraus ergibt, nicht für sich selbst. Er lenkt sie hin auf die, die unter ihrem Leben leiden, die verachtet, missachtet, ausgegrenzt, nicht im Blick sind, die schwer an ihren Lebenssituationen zu tragen haben, die aushalten müssen, weil keine Lösung in Sicht ist. Jesus lenkt unsere Liebe zu ihm um, hin zu den geringsten Brüdern. Jesus rechnet damit, dass wir uns für sie einsetzen. Mögen sie dicht bei uns sein oder weit weg auf anderen Teilen dieser Welt leben. Sie mögen uns freundlich gesonnen oder eher unsympathisch sein. Vielleicht haben sie ihre Misere auch selbst verschuldet. Viel mag dagegen sprechen, ihnen zu helfen. Aber eins spricht dafür: Jesus setzt sich für sie ein. Er verbirgt sich geradezu in ihnen. Mit allem, was wir für sie tun, erfreuen und ehren wir auch Jesus. Und allem, was wir ihnen negativ antun und an Gutem unterlassen, verletzen wir Jesus. Jesus ist also immer der Betroffene, wenn wir mit anderen Menschen umgehen. Kann ich mich wieder auf diesen Maßstab, den Jesus mir an die Hand gibt, bewusst einstellen und einlassen? Aber so deutlich der Maßstab von Jesus ist, so merkwürdig ist dieser auch. Die, die vor Jesus positiv dastehen, sind völlig perplex. Sie können es gar nicht fassen. Wir und gute Taten? Das kann doch nicht wahr sein. Daran können wir uns gar nicht erinnern. Wann und wo haben wir was getan? Dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben, dich durstig gesehen und dir zu trinken gegeben, dich als Fremden gesehen und dich aufgenommen? Die so Angesprochenen sind regelrecht verlegen, beziehungsweise total überrascht, als Jesus sie auf ihr Tun anspricht. Offensichtlich haben sie alles eher nebenher, spontan getan. Sie haben das selbst gar nicht so wahrgenommen. Es war für sie das Selbstverständlichste auf der Welt. Die linke Hand hat nicht gewusst, was die rechte getan hat. Neulich habe ich einen Satz gelesen, der sich mir eingeprägt hat. Liebe liebt die leisen Töne. Das hat dann auch mit dem zu tun, was Jesus denen zur Rechten sagt. Es heißt in unserem Text nicht, ihr wart so tüchtig, nun geht euch die Himmelstür auf. Prima, euer Christentum der Tat imponiert mir. Nein, wir lesen und hören, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und ererbt das Reich, das euch bereitet ist vom Anbeginn der Welt. Die Betreffenden werden als Gesegnete angesprochen, die erben dürfen. Beide Male handelt es sich damit um passive Begriffe. Segnen kann man sich nicht selbst. Das muss ein anderer für uns tun. Und auch zum Erben kann man nichts dazu tun. Das bekommen wir geschenkt. Das wird uns in den Schoß fallen. Oder vielleicht ist es das auch schon. Genauso verhält sich das mit Gottes Reich. Wo wir damit zu tun bekommen, setzt zunächst mal das große Staunen ein. Menschen lassen sich auf Gottes Liebe, die sich in Jesus Christus zeigt, ein. Sie glauben, sie vertrauen. Und bis heute ist das Gott sei Dank so. Es gibt unzählige Menschen, die deutlich machen, wir lassen das, was Jesus Christus für uns getan hat, für uns persönlich gelten. Durch das unschuldige Leiden und Sterben von Jesus Christus gibt es einen Weg aus der Schuldfalle. Vergebung, das Geschenk unseres Lebens. Deshalb wollen wir bewusst zu Jesus gehören. Von ihm her verstehen wir uns. Wir leben aus dem, was Jesus uns gibt. Und dann wachsen vielleicht aus unserem Glauben Taten heraus wie eine Frucht aus einer Pflanze. Das kann völlig automatisch passieren. Unsere Liebe zu anderen kann nur eine Reaktion auf das sein, was Jesus uns täglich schenkt. Wir können nur das an Liebe weitergeben, was wir vorher von Jesus angenommen haben. Wir können nur das abstrahlen, was uns vorher durch Jesus berührt hat. Wir können nur dann geben, wenn uns zuvor die Hände gefüllt worden sind. Dass du und ich, dass wir Gesegnete und Beschenkte sind, davon lebt alles Austeilen und Weitergeben. Die Liebe, die wir von Jesus geschenkt bekommen, macht uns lebendig. Sie entbindet in uns die besten Kräfte. Sie beflügelt uns regelrecht. Sie setzt sich um, spontan, nebenher, ohne registrieren, ohne berechnen. Ihr kennt das doch auch. was wir richtig gerne tun und von dem wir überzeugt sind, dass es auch für unsere Mitmenschen Sinn macht, davon wird uns so schnell nichts zu viel. Gesegnetes Leben heißt, wir überlassen Gott, was dabei herauskommt. Und wir brauchen in unserer immer individueller werdenden, oder ich drücke das auch mal negativ aus, in unserer immer mehr egoistisch werdenden Gesellschaft Menschen, die nicht zuerst sich und ihr eigenes Wohl im Fokus haben. Niemand, der nur für sich selbst lebt, sondern wir brauchen Menschen, die Jesus Christus höchste Priorität geben und aus den Kräften leben, die er schenkt. Der englische Erweckungsprediger John Wesley hat schon in jungen Jahren für sich entschieden, das, was er hat, mit anderen zu teilen. Und mit dem, was er geben kann, sich dafür einzusetzen, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen und ihre Bedürftigkeit zu lindern. Seine pointierte Aussage lautete: Verdiene so viel du kannst, spare so viel du kannst, gib so viel du kannst. Wir brauchen eine ausgeprägte Kultur der Liebe in unseren Tagen und auch in der neuen Woche. Warum der Blick weg von mir selbst auf andere wertvoll ist, zeigt der bekannte Benediktinerpater Anselm Grün in seinem Buch »Warum wir einander brauchen« mit Bezug auf die heutige Gesellschaft auf. Er ist überzeugt, dass in uns Menschen eine tiefe Sehnsucht nach Identität, Zugehörigkeit und gelingendem Miteinander schlummert. Mit dem Wahrnehmen von Bedürfnissen unserer Mitmenschen und dem praktischen Anteilnehmen werden wir vor Einsamkeit, exzessivem Idealismus und Interessenegoismus bewahrt. So Anselm Grün. Wir haben es gut. Wir können beten. Wir können Kontakte zu anderen Christen und auch zu Menschen unterschiedlicher Herkunft pflegen, Gottes Wort lesen, und das kann uns motivieren, es mit anderen gut zu meinen. Offensiven der Freundlichkeit, Zugewandtheit und Hilfe zu wagen. Es kann sein, dass sich unsere Tat der Liebe gar nicht vom Tun solcher abhebt, die wenig mit Gott zu tun haben. Aber diese geschehen aus einem anderen Grund, einer anderen Motivation heraus. Wir ehren damit den Schöpfer, indem uns die Menschen wichtig sind, mit denen wir zu tun haben, die in unserem Umfeld leben. Wir versuchen sie zu leben, lieben, weil Jesus sich in ihnen verbirgt. Die Herausforderung wird folgendes sein: Der lästige Telefonanruf vielleicht heute Abend, die schwierigen Arbeitskollegen ab morgen, die quengeligen Nachbarn, die uns auf den Geist gehen, die anstrengenden Familienangehörigen oder Glaubensgeschwister, die oft so ganz anders sind, als wir uns das vorstellen. Heute lädt dich und mich Jesus dazu ein: Gesegnet leben, mit seiner Liebe erfüllt und mit Gottes Fürsorge beschenkt sein. Und dann bin ich echt gespannt auf die neue Woche. Vielleicht werden wir selber darüber staunen, was Gott aus unserem Leben herauskommen lässt. Die Frage heute ist: Worauf kommt es am Ende an? In Bezug auf unsere Gemeinschaften und Gemeinden hat Burkhard Affeld prägnant formuliert: Die Gemeinde Jesu braucht Hirten, die Menschen wecken, damit sie zum Glauben finden. Die Menschen weiden, damit sie im Glauben bleiben. Und die Wachen, damit Menschen ihren Glauben bewähren in den Strömungen der Zeit. So wird die Gemeinde Jesu endzeitfest. Aber eins gilt: Bei dem Gedanken an das Ende muss uns nicht bange und unsicher sein. Denn der Menschensohn ist kein anderer als Jesus selbst, dein Retter und mein Retter. Amen. Ich möchte mit uns beten, und wer dieses Gebet bestätigen kann, schließt mit dem gemeinsamen Amen, dem hebräischen Wort für so ist es, so soll es sein. Ich bete mit uns. Gott, mein Vater, erfülle mich mit Glauben und Liebe. Stoß mich auf Menschen, die mich nötig haben. Lass mich das tun, was für sie hilfreich ist. Gib mir Umsicht und den aufmerksamen Blick für Menschen um mich herum, die auf ein gutes Wort, eine freundliche Geste warten. Lass unsere Gemeinschaft ein Ort sein, an dem Begegnung mit dir, Gott, Wirklichkeit wird. Ein Ort, wo Gutes wachsen kann, was dem Frieden dient, was die Wertschätzung fördert, was den Respekt und die Achtung vor anderen Menschen sichert. Hilf mir, im anderen Jesus sein Lieben und alles, was er für uns getan hat, zu entdecken. Amen.